Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Wir sehen, dass über weite Bevölkerungsschichten, soziale Schichten, ethnische Gruppen, aber auch über die Gender hinweg mobilisiert wird, Leute zusammenkommen. Das heißt, auch die Mobilisierungsmasse, die wir sehen, ist so einzigartig.
Steht der Iran vor einer neuen Revolution? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Dastan Yazin.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren, zum Beispiel mit ihnen darüber nachdenken, wohin sich die Welt entwickelt. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und geben Sie uns doch mal 5 Sterne. Zuerst waren es junge Frauen und Studentinnen, die im Iran auf die Straße gegangen sind, um gegen den Tod der Studentin Jina Mala Amini zu protestieren, die ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen hat und den Polizeigewahrsam umgekommen ist. Inzwischen aber hat sich der Protest auf das ganze Land ausgedehnt und wir wollen wissen, was das bedeutet. Sind Reformen im Iran überhaupt möglich? Steht das Land möglicherweise vor einer neuen Revolution? Welche Interessen haben China, die USA, Europa, die ja auch in irgendeiner Form involviert sind? Woher kommen zuverlässige Informationen? Darüber rede ich heute mit Dastan Yazin, die am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg zu kurdischen Fragen im Nahen Osten forscht und sich in diesem Kontext auch für Menschenrechte engagiert. Hallo, Frau Yazin.
Ja, hallo.
Frau Yazin, wir haben ein schwieriges Thema heute. Es geht um die Proteste im Iran, es geht um die Lage der Menschenrechte, es geht um die Lage derer, die da protestieren. Was können Sie uns sagen? Wie schätzen Sie diese aktuelle Protestbewegung ein?
Ich schätze diese aktuelle Protestbewegung so ein, dass sie potenziell systemändernd ist. Das liegt auf 2 Ebenen, an 2 Faktoren. Das erste, woran man das sehen kann, ist, was die Leute selbst fordern. Und anders als bei vorherigen Protesten wird von der großen Breite der Bevölkerung ein Systemwechsel gefordert. Das war bei anderen Protesten nicht so der Fall. Das zweite ist auch die Art und Weise, wie mobilisiert wird. Wir sehen, dass über weite Bevölkerungsschichten, soziale Schichten, ethnische Gruppen, aber auch über die Gender hinweg mobilisiert wird, Leute zusammenkommen. Das heißt, auch die Mobilisierungsmasse, die wir sehen, ist so einzigartig.
Das führt uns gleich zu der Frage, was diese Protestbewegung jetzt von den vorherigen unterscheidet. Ich würde das trotzdem gerne nochmal kurz zurückstellen und erstmal fragen, woher wissen Sie eigentlich, was da passiert? Der Iran ist ja das Land mit der stärksten Pressezensur, glaube ich, weltweit nach Nordkorea. Was wissen Sie und vor allem auch, was wissen denn die Protestierenden im Iran voneinander? Erfahren die voneinander oder sind die angewiesen auf das, was von außen dann zu ihnen wiederkommt?
Ja, also wir wissen ja, dass von Tag 1 an der Iran Internetzensur betrieben hat und so weiter und so fort. Aber was seit Tag 1 auch angemacht wird, ist, dass beispielsweise viele Anbieter, wie beispielsweise Tor oder auch Signal, Proxys anbieten. Und über diese Proxys können gerade jüngere, mediengewandtere Menschen eigentlich guten Zugang zum Internet haben. Natürlich ist dieser Zugang immer wieder langsam. Man bekommt quasi in Schüben die Informationen.
Das sind so, also Proxys nur ganz kurz, das sind so versteckte Kanäle.
Genau, das sind quasi versteckte Kanäle. Also quasi wir hier in Deutschland können beispielsweise, ich kann hier auf meinem Laptop den Proxy einschalten und dann kann jemand quasi über mein Netzwerk zum Internet kommen und damit eben die staatliche Zensur umgehen. Was die Informationsqualität und die Schnelligkeit angeht, gibt es große regionale Unterschiede. Also wir sehen beispielsweise, dass gerade im Süden und im Südosten des Landes, wo auch die belutschische Bevölkerungsgruppe ist, wir sehr, sehr langsam und mit sehr großer Verspätung und auch sehr lückenhaft Informationen bekommen. Und das ist sehr dramatisch, weil gerade dort die Angriffe ganz besonders schlimm sind. Wir wissen auch von beispielsweise Raketenangriffen, also wirklich im militärischen Vorgehen dort. Das ist ein Problem.
Das, nur mal kurze Nachfrage, das wissen wir auch. Das ist nicht etwas, das wir vermuten oder dass möglicherweise auch Kanäle ins Ausland spielen, die ein Interesse daran haben, diese Protestbewegung auch wirklich sehr, sehr groß zu machen. Das sind Tatsachen, über die wir reden.
Ja, das sind Tatsachen. Wir haben beispielsweise auch gute Recherchearbeit, sowohl vom ECLET-Datenset, wir haben von BBC, von der Washington Post, haben wir ganz, ganz viele Arbeiten, die man auch nachgucken kann, wo diese ganzen Videos, die zwar mit Verspätung rauskommen, aber alle geolocated werden, also anhand von Merkmalen, die man in dem Video sieht, kann man feststellen, wo sie festgehalten wurden. Man kann feststellen, wann das Ganze gemacht wurde, anhand der Metadaten des Videos. Das heißt, wir wissen, dass diese Sachen konkret passieren. Und tatsächlich ist das auch bisher nur eine Dunkelziffer, aber man sieht ganz konkret Videos, wo dann eben auch mit RPGs, also mit Raketenwerfern direkt Schulen, gegen öffentliche Gebäude vorgegangen wird, dass Leute gekidnappt werden und so weiter. In den kurdischen Gebieten ist es so, dass es ein relativ etabliertes Netzwerk an Menschenrechtsorganisationen gibt, die schon vorher da gearbeitet haben. Man muss sich daran erinnern, mindestens 50% derjenigen, die auf der Todesstrafenliste sitzen im Iran, sind kurdisch. Das heißt, die mussten vorher schon immer diese Kanäle haben, um Informationen zu teilen, unter Zensur und so weiter. Das heißt, diese Kanäle funktionieren ganz gut. In den großen Städten funktioniert es auch relativ gut in Teheran. Aber das ist alles nur wirklich, wirklich marginal am Ende des Tages, weil das, was wirklich passiert, ist noch viel, viel tiefer. Ich meine, allein das Massaker von der Scharif-Universität. Wir wissen nur, dass da StudentInnen verhaftet wurden, auf sie geschossen wurde, sie eingezingelt wurden im Campus, dann ihre Familienmitglieder und andere solidarische Menschen um den Campus gekommen sind, da versammelt haben, dass auch da auf die Leute geschossen wurde. Und wir wissen bis jetzt nicht, wie viele eigentlich festgehalten wurden, wie viele verhaftet wurden.
Also wir wissen auch immer noch nicht, wie viele da zu Tode gekommen sind. Da gibt es eben immer nur Nachrichten aus den Familien selbst.
Wir wissen, was passiert, aber wir können Quantitäten gerade noch nicht mal festhalten. Und das ist besorgniserregend.
Gucken wir auf die Frage nochmal der Kurden. Sie selber forschen ja auch besonders zur kurdischen Bevölkerung. Die 22-jährige junge Frau, deren Tod Auslöser dieser Proteste war, Mala Amini, die den Hijab, die Kopfbedeckung nicht ordentlich getragen haben soll und dann in der Haft zu Tode gekommen ist, war Auslöser. Und sie war auch Kurdin. Spielt das eine Rolle, dass es eben um Kurden geht? Sie haben eben schon gesagt, die haben besonders gute Netzwerke, die sind auch besonders gut international vernetzt. Ist das ein Argument dafür, warum diese Protestbewegung jetzt so breit geworden ist und auch so schnell über diese ursprüngliche Gruppe von Studentinnen, jungen, gebildeten Frauen hinausgegangen ist?
Ja, Ginas Tod hat einfach super viele Menschen angesprochen. Gina Amini ist ja quasi als junge Person angegriffen worden. Sie ist als Frau angegriffen worden, als Teil einer ethnischen Minderheit angegriffen worden und eben auch als Teil der unteren Klasse. Also die Leute, die beispielsweise in Teheran oftmals kontrolliert werden von der Sittenpolizei, das sind oftmals nicht die Upper-Class-Leute, das sind nicht die einflussreichen Leute. Die einflussreichen Leute können im Grunde genommen ohne ein Kopftuch rumlaufen, ohne dass sie da Probleme kommen. Aber es ist oftmals die ärmere, unterprivilegiertere Gruppe, die dann angegriffen werden. Und da spielt halt eben auch mit rein, natürlich, dass die Familie von Gina Amini, die aus der Stadt Sakhis kommen, das ist auch eine Stadt gewesen, die nach der Islamischen Revolution ganz gewaltigen Widerstand geleistet hat gegen das
Monarchie. Die im Nordwesten des Iran.
Genau, im Nordwesten des Iran, an der Grenze zum Irak, also da, wo die kurdischen Gebiete sind. Haben sich schon immer zur Wehr gesetzt, haben das islamische Regime so nicht akzeptiert. Und dementsprechend ist auch Gina Aminis Familie so eine klassisch politische kurdische Familie, die dann sofort gesagt hat, nein, wir lassen das nicht zu, dass wir da kooptiert werden. Wir akzeptieren das nicht. Und wir sehen, dass der Vater das auch bis heute ganz deutlich sagt. Der Vater hat sich ja auch in den Medien geäußert, deutlich zu diesem neuen Obduktionsbericht von den iranischen Behörden und hat gesagt, das stimmt einfach nicht. Ich durfte.
Die sagen, sie habe einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall gehabt. Genau. Und eben die Todesursache wird eben nach wie vor bezweifelt. verzweifelt von der Familie, von Menschenrechtsorganisationen und ist ja eben letztlich auch Auslöser dieser großen Proteste.
Genau, und er hat ganz deutlich gesagt, so, ich konnte noch nicht mal ihren Leichnam sehen, ich konnte noch nicht mal sehen, was passiert wird. Das sind hanebüchene Vorwürfe. Und deswegen, ich glaube, etwas, was auch dem Rest des Landes Motivation gegeben hat, ist, dass die Leute so krass am Ball geblieben sind. Also die hören ja wirklich nicht auf. Und wir sehen, dass besonders gegen diese Städte ganz krass militärisch vorgegangen wird. Also gerade die letzten Tage in der Stadt Sanandaj, die ganz nah an der Heimatstadt von Jina ist.
Genau, auch im Norden an der Grenze zum Irak.
Ganz, ganz krasse Angriffe, Raketenangriffe. Wir haben sogar Drohnenangriffe über die Grenze hinweg gehabt. Und trotzdem leisten die Leute Widerstand. Und das motiviert die Leute. Und dazu muss man auch wissen, dass der kurdische Widerstand im Iran immer schon sehr vernetzt war mit dem linken oppositionellen Widerstand im Iran. Das heißt, da herrschen schon Verbindungen, da haben schon immer Verbindungen geherrscht und deswegen ist da auf jeden Fall Mobilisierungspotenzial gewesen, was dann ausgeschöpft
wurde. Jetzt kommen wir eben genau zu diesem Punkt der Breite dieses Protestes. Wir haben ja vor einigen Jahren, vor nicht allzu langer Zeit, die Proteste der Armen gehabt, die sich gegen die Wirtschaftslage im Iran gewendet haben. Davor gab es einen großen Protest der Grünen Bewegung gegen Wahlen im Iran, die gefälscht worden seien und die bestritten wurden von der Bevölkerung auf der Straße. Beide Proteste waren auch sehr groß. Die haben auch lang gedauert. Die wurden auch sehr energisch bekämpft vom Regime. Dennoch sind sie am Ende in sich zusammengebrochen. Was unterscheidet das, was wir heute sehen, Ihrer Ansicht nach, von den Protestbewegungen, die wir vorher schon hatten und die ja damals im Ausland auch schon sehr stark kommentiert worden sind als revolutionäres Potenzial, als Dinge, die den Keim in sich tragen, das Mullah-Regime zu beenden?
Ja, dazu muss man ja sagen, ich meine, wenn man sich beispielsweise die russische Revolution oder so anguckt vor 100 Jahren, das sind ja auch revolutionäre Prozesse, sind immer wieder Prozesse gewesen, die über Jahrzehnte hinweg immer wieder Schübe hatten und dann eben einen finalen Schub hatten. Also ich glaube allgemein kann man sich da so ein bisschen auch vergleichend andere Revolutionen angucken und sich angucken, naja, Revolution, da hat man so einen Begriff von einen Tag auf den anderen ändert sich alles und dann ist der Sturm auf die Bastille und dann ist alles vorbei, aber meistens sind das sehr langsame Prozesse im Iran.
Also ich meine, diesen Augenblick ist, das ist das, was wir aus der jüngsten Vergangenheit erwarten, zum Beispiel in Deutschland natürlich 1989 die Proteste, die da zum Zusammenbruch der DDR geführt haben, aber eben auch in Nordafrika. All diese Länder sind ja auch praktisch von einem Tag auf den anderen, hat die Revolution von einem Tag auf den anderen dazu geführt, dass es einen Regimewechsel gegeben hat. Also die Erwartungshaltung ist natürlich schon die, dass es ganz schnell geht.
Aber auch bei den Protesten muss man ja sagen, also ich meine 1989, dem ist ja eine jahrelange Bürgerbewegung auch zuvor gegangen und eben auch eine jahrelange wirtschaftliche Krise der Sowjetunion. Und dann auf der anderen Seite der arabische Frühling, das ist ja auch etwas gewesen, was sich sukzessive entwickelt hat, ja. Also von 2010 auf 2011 über Monate hinweg. Und so ist das hier jetzt gerade auch. Und man muss dazu sagen, damals ist es so gewesen, Sie haben ja die Proteste 2009 genannt. Die Proteste 2009 waren ganz konkret reformistische Proteste.
Weil die, das waren die der Intellektuellen gegen die Wahlen.
Genau, die dann gesagt haben, Leute, da wurden unsere Wahlen gefälscht, unsere Stimme ist weg, wir wollen unsere Stimme haben. Dann die Proteste, die wir danach hatten. Wir hatten vereinzelt feministische Aktionen und Kampagnen, also beispielsweise die letzten Jahre über die Kampagnen, wo einzelne Frauen eben ihr Kopftuch hochgehalten hatten in der Öffentlichkeit. Aber auch das ist eher so ein Stadtding gewesen, Mittelklassending gewesen. Und dann haben wir eben ab 2017 auch die größeren wirtschaftlichen Proteste gehabt. Aber auch das war immer regional beschränkt. Das war auch beispielsweise, was Streiks angeht, auf bestimmte Branchen beschränkt. Und am Ende ist es so, dass alles zusammenkommen muss. Es muss die symbolische Ebene zusammenkommen. Es muss die Gender-Ebene zusammenkommen. Es muss überregional sein. Und das passiert hier jetzt gerade. Also jetzt ist auch gerade die feministische Analyse die, dass Jina Amini nicht nur getötet wurde, weil irgendwie gesagt wird, ihre Klamotten hätten nicht dem islamischen Kodex entsprochen, sondern sie wird getötet wie viele, viele andere junge Frauen, weil die Kontrolle von Frauen eines von vielen staatlichen Instrumenten der Kontrolle ist. Und das ist der Knackpunkt. Also diese diese intersektionale Analyse, die die Bevölkerung jetzt hat, die schließt sich nahtlos an eine intersektionale Mobilisierung. Und deswegen sehen wir, dass es Studenten in der Sharif-Universität sind. Es sind Minderheiten in Balutschen in Sahedan. Es sind Aseris in Tabriz. Es sind Kurden in Sakhis und Sanandaj und Kermanscha und so weiter und so fort. Es sind die Ölarbeiter im Süden, in den südlichen Gebieten in Khuzestan und so weiter, wo ja auch das wirtschaftliche Rückgrat des Regimes ist.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die Ölarbeiter waren diejenigen, die 1979, also als die Ölarbeiter sich gegen den Schah gewendet haben bei der Islamischen Revolution im Jahr 1979, war es vorbei. Und das war ja auch ein Prozess, der ziemlich lange gedauert hat, sich über Monate hingezogen hat. Aber als das Wirtschaftliche, als die Beschäftigten im wirtschaftlichen Rückgrat des Iran sich gegen den Schah und gegen das Regime gestellt haben, war es eben vorbei mit der Schah-Herrschaft im Iran. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen würden, ja, das ist auch diesmal ein möglicher Kulminationspunkt der Proteste, der eben wirklich dieses revolutionäre Potenzial dann am Ende auch in einen Regimewechsel münden lassen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall der Knackpunkt. 1979 war es der Knackpunkt, jetzt ist es der Knackpunkt. Und in vielen anderen Revolutionen ist der wirtschaftliche Umsturz und auch gerade das Thema Generalstreik und so weiter zentral und wichtig gewesen. Ich glaube, ein großes Problem, was gerade dieser Bewegung im Wege steht, ist, dass vieles am Erdölsektor jetzt gerade wesentlich anders ist als vor einigen Jahren, vor allem, weil es seit 2019 diesen Vertrag vom Iran mit China gibt und China mittlerweile eine ganz, ganz große Kontrolle über diese petrochemischen Anlagen hat. China hat einen bestimmten Vertrag, wonach sie günstiger diese exportieren können. Das heißt, etwas, was man im Blick haben muss, ist, dass China auch ein ganz großes Interesse hat, dass das hier jetzt gerade nicht passiert. Und das ist etwas, was ich potenziell als riskant sehe, ist, dass wirklich auf der internationalen Ebene auch, sollte es wirklich zu einem Umsturz kommen, dass China sich da auch durch ihre Softpower, durch ihre Belt and Road Strategie da auch dann irgendwann militärisch irgendwie reinbringen würde und sagen würde, nein, das akzeptieren wir nicht. Und das ist ja eben auch das militärische Zugang zum Persischen Golf, den sich China da so auch erhofft hat.
Die chinesische Strategie eben mit der Belt and Road, die neue Seidenstraße, genau. Eben ganz weit in den Westen Infrastruktur zu haben, aber eben auch feste Lieferbeziehungen, die eben geopolitisch natürlich eine große Rolle spielen. In jedem Konflikt im Moment, auch im Russland-Ukraine-Konflikt, aber eben auch im Iran. Es gibt ja jetzt auf der westlichen Seite auch Einmischungen. Also man redet in der Europäischen Union über neue Sanktionen gegen den Iran. Ist das hat das irgendeinen Einfluss auf den Konflikt?
Es ist schwierig, weil man bekommt widersprüchliche Signale aus dem Westen. Also auf der einen Seite gibt es immer schon diese westliche Politik, die sagt, vor allem von den USA aus, die sagt, naja, mit dem Iran kann so nicht verhandelt werden. Und da gibt es immer...
Das richtet sich vor allem gegen das Atomprogramm.
Gegen das Atomprogramm, aber auch generell, was die diplomatischen Möglichkeiten angeht. Ich glaube, dass aber trotzdem es immer noch viele, viele, viele Lücken gibt, die geschlossen werden müssen. Also es gibt immer noch in Deutschland super viele Menschen, die als Privatperson quasi fungieren und für die Islamische Republik wirtschaftlichen Handel betreiben, für sie Lizenzen einkaufen, für sie Sachen exportieren. Diese Sachen gibt es immer noch. Wir hatten vor 2 Wochen auf einmal einen Fall, dass 8 Milliarden Dollar quasi ausgeschmolzen wurden, die vorher an iranischem Geld eingefroren wurden in Südkorea, die auf einmal wieder freigegeben wurden.
Also Sie würden schon sagen, dass Sanktionen wirken und dass sie eben noch verschärft werden können und sollen, damit dieser Regimewechsel im Iran vorankommt?
Sie müssen auch viel gezielter sein. Also es muss viel, viel besser investigativ geschaut werden, wer denn die Leute sind, die immer wieder diese Sache freigeben.
Ja, ich frage ja so ein bisschen noch danach, weil ich gerne wissen möchte, ob das für den Iran selber oder andersrum, ist es eine Angelegenheit, die der Iran nicht selber lösen kann, lösen muss? Wir haben eben über China gesprochen und da haben wir ja so mindestens im Unterton auch darüber die Frage nach der Legitimation gestellt. Darf sich die Welt einmischen im Iran in Themen, die über die Atomfrage hinausgehen?
Naja, das ist halt eben eine normative Frage, aber es gibt ja eben ganz klare UN-Prinzipien, die sich auch dahin richten, dass eben Länder ihre eigene Bevölkerung nicht abschlachten dürfen. Wir haben das Responsibility to Protect-Prinzip innerhalb der UN, was eine Konsequenz der Genozide der 90er Jahre ist in Ruanda, in Bosnien und so weiter, die ja wirklich nur betrachtet werden konnten von außen, wo wirklich nicht richtig was gemacht werden konnte. Und deswegen glaube ich, dass es eine völkerrechtliche Basis dafür gibt, einschreiten zu können. Aber die Frage ist, in welche Richtung sich politisch gerade das Bild entwickelt. Und leider ist es so, dass der Iran sowohl in der EU als auch in den USA, in Kanada, ihre Softpower ganz gewaltig eingesetzt haben, um in der Politik Leute zu gewinnen für ihre Programme und auch eben über Briefkastenfirmen, über solche Assets in anderen Ländern auch weiterhin sich finanziell flüssig zu halten. Und ich meine, es gibt ja Finanzierungsmechanismen. Es gibt einen Finanzierungsmechanismus, den der Iran mit der Schweiz hat, was Erdölexporte und so weiter angeht. Also da sind noch viele, viele Lücken. Und ich glaube, völkerrechtlich ist da auf jeden Fall Möglichkeit, das zu legitimieren, dass man zumindest einschreitet, wenn eine Regierung die eigene Bevölkerung abmetzelt.
Zumal das iranische Öl natürlich seit dem russisch-ukrainischen Krieg auch wieder eine ganz neue Bedeutung auch im Westen gewonnen hat. Letzte Frage, weil wir uns ja immer fragen müssen, was kommt danach? Also erstens, halten Sie das Regime überhaupt für reformierbar? Man könnte ja sagen, die sagen jetzt, wir haben verstanden, die alten Herrscher, die Mullahs, erneuern sich in sich selbst, in der Führungsschicht, in der bisherigen Führungsschicht verjüngen sich und dann kommt ein neuer und macht eine bessere und liberalere Politik. Das hat der Iran ja auch schon gehabt, solche Phasen. Ist das wahrscheinlich? Und wenn nein, was kommt danach?
Naja, da muss man sich beide Ebenen angucken, was die Regierung sagt und was die Bevölkerung sagt. Die Regierung, gestern gab es erst wieder neue Tweets von Khamenei, der redet immer noch von einer ausländischen Verschwörung. Das heißt, die Regierung nimmt das noch nicht mal als ernsthafte, legitime Proteste innerhalb des Landes wahr. Und auf der Basis kann man ja noch gar nicht davon ausgehen, dass sie überhaupt zu Reformen irgendwie willens wären, die ernsthaft wären. Auf der anderen Seite, wie wir auch die vorherigen Proteste angeschaut haben, hat es ja immer wieder Versuche gegeben, mit Reformen vorzugehen und zu sagen, schafft die Moralpolizei ab, ändert das Wahlgesetz und so weiter und so fort. Und es hat nicht geklappt. Und innerhalb der Bevölkerung ist halt eben, gerade weil diese Bevölkerung auch mehrheitlich jung ist, mehrheitlich Leute sind, die nicht aus der Generation dieser regierenden Kaste kommen, Leute sind, die nicht die Islamische Revolution erlebt haben, nicht den Irak-Iran-Krieg erlebt haben, die können sich nicht auf einer Vertrauensbasis und auf einer politischen Basis mit dem identifizieren, was dieses Land da zu bieten hat. Und das ist halt eben das Thema, weswegen ich denke, dass von beiden Seiten ein reformistischer Ansatz extrem schwierig ist an diesem Punkt.
Und was kommt danach?
Was danach kommt, ist immer eine schwierige Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es zu einem mehrschrittigen Prozess kommt, dass auf der einen Seite das Regime geschwächt wird und Einbußen machen muss, dass es eine Zwischenzeit geben wird und dass diese Zwischenzeit auch von den politischen Strukturen im Land genutzt wird, um sich neu zu organisieren und eine Art von anderer Avantgarde quasi aufzubauen. Und das haben wir auch in vielen Revolutionen gesehen, dass es immer einen ersten Schock gab, dann eine Rekalibrierungsphase und dann wieder Akteure vorgekommen sind, die sich dann institutionalisierter aus dem Protest entwickelt haben. Und das sehe ich kommen.
Und jetzt doch noch die allerletzte Frage. Sehen Sie das mit Hoffnung kommen oder mit Sorge?
Wenn ich keine Hoffnung hätte, dann wäre es für mich sehr schwierig, mich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Frau Yase, wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, das Letzte war natürlich auch das Richtige und Wichtige zu sagen, dass es ja nicht so ist, dass immer alles schief gehen muss, sondern dass es ja auch politische Prozesse gibt, die gelingen können. Ja. Vielen, vielen Dank, Frau Yase.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @LeibnizWGL und @RPOnline. Das dann Yasim twittert unter @dasdanyasim und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als @dastutmannicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.